Wir fahren weiter, und zwar in Matthäus 26, indem wir die Verse 57, 58 lesen. Christian, bitte.
Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn weg zu Kaiphas, dem hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihm von Weitem bis zu dem Hof des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen.
Danke. Wir kommen jetzt zu dem Prozess. Verschiedene Phasen unterscheiden. Wie viele Phasen gab es in diesem Prozess? Sechs. Wie aus einem Maschinengewehr. Und zwar, die sechs kannst du aufteilen in?
Es gibt gerade drei politische und drei sekuläre, bei Pilatus und Herodes.
Ja, also drei jüdische Phasen und drei heidnische. Und dann Phase Nummer sieben war? Golgatha. Die Ausführung von dem, was in dem Prozess entschieden wurde. Ja, das ist dann die Phase 7 am Kreuz. Und zwar, die drei jüdischen Phasen waren nämlich, erstens, bei dem Hohenpriester Annas, also dem nicht mehr amtierenden Hohenpriester, und das wird nur im Johannesevangelium berichtet. Und nach dieser Phase wurde dann das Ganze verlegt in den Palast von Kaiaphas. Und danach? Und dann in den Sanhedrin. Und der war wo? In der königlichen Säulenhalle, das ist die Südhalle des Tempelplatzes. Dort in der Südostecke. Hast du's? Gut. Warum sind die nicht sofort in den Sanhedrin gegangen? Ja, genau. Es gab ein rabbinisches Gesetz, das nicht erlaubt, dass man Prozesse, offizielle Prozesse führt in der Nacht. Das muss am Tag geschehen. Aber jetzt war ja eben Judas herausgefordert, jetzt musste alles schnell gehen. Und darum haben sie sich gesagt, ja, wir machen es nicht offiziell im Sanhedrin, im Tempel, in der königlichen Säulenhalle, sondern wir machen das zuerst in einem Privathaus. Das ist kein offizieller Prozess. Aber dort wurde alles vorbereitet, damit es dann beim offiziellen Prozess wirklich einen kurzen Prozess geben konnte. Und warum sind sie zu Annas gegangen? Man muss sich das im Klaren sein. Der Herr Jesus hat ja am Anfang seines Dienstes in Johannes 2 die königliche Säulenhalle geräumt. Er hat gesagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Im Talmud wird diese königliche Säulenhalle genannt Chanut. Und das heißt Kaufhaus. Und das war eben auch der Bereich, wo die Nichtjuden beten konnten. Und die wurden ständig gestört durch diesen Marktbetrieb in der königlichen Säulenhalle. Im Talmud wird dieser Marktbetrieb auch erwähnt unter dem Begriff der Bazar von Hannas oder Annas. Also offensichtlich war der Hohepriester da in diesen Verkauf involviert. Und der Herr hat damals die Tische umgeworfen. Aber ganz am Ende seines Dienstes, nämlich in dieser Passionswoche am Montag, da hat er nochmals die königliche Säulenhalle geräumt und hat die Verkäufer hinausgeschickt. Und da hat er auch die Tische umgeworfen. Also da ist natürlich eine persönliche Feindschaft von Hannas zu sehen gegen den Herrn. Und so war eine Phase bei ihm zu Hause, dann die nächste bei dem amtierenden Hohenpriester, bei Kaiaphas, und sobald die Sonne aufgeht, so machen es die Evangelien klar, versammeln sie sich im Sanhedrin. Eben, damit es am Tag ist. Ich habe ein Blatt ausgeteilt und diejenigen, die über den Livestream zugeschaltet sind, die können das da unten von mir aus gesehen rechts, vom Betrachter links, können Sie da den Link anklicken und dann kriegt man dieses Skript mit 21 Gesetzesbrüchen in diesem Prozess. Und zwar Gesetzesbrüche von Bestimmungen der Bibel, des Alten Testaments und auch in der rabbinischen Literatur. Und zwar fängt das an, wenn man das Blatt zur Hand nimmt, man durfte keine Bestechung zulassen. Aber das Ganze begann ja mit der Bestechung von Judas. Ihm versprach man 30 Silberlinge, wenn er auf hinterhältige Weise eben Jesus von Nazareth verraten würde. In 2. Mose 23, 8 und 5. Mose 16, Vers 19 wird das klar gemacht. Bestechung ist ein No-Go, geht überhaupt nicht. Aber so hat das begonnen. Matthäus 26, 4 und 14 bis 16, das haben wir schon betrachtet. Da ist das geschehen. Und dann ein zweites Prinzip, ein Prozess darf nur im Tempel durchgeführt werden. So findet man das in dem babylonischen Talmud, also BT bedeutet babylonischer Talmud, weil da die großen babylonischen Rabbiner eine wichtige Rolle gespielt haben. Der babylonische Talmud, das ist der verbindliche Talmud im Judentum. Es ist nämlich so, im Jahr 70 wurde ja durch die Römer Jerusalem zerstört. Und da sind unzählige Juden geflohen, möglichst aus dem Römischen Reich hinaus. Und da gingen viele eben in den heutigen Irak, nach Babylonien. Und auch in dem zweiten Krieg der Römer gegen die Juden, 132 bis 135, auch da sind eben dann insgesamt Hunderttausende von Juden. Die sind dorthin geflohen. Und da hat sich eigentlich die wichtigste rabbinische Gelehrsamkeit im Mittelalter aufgebaut in Babylon. Und darum ist der babylonische Talmud eben der Talmud. Ja, und da steht also BT, babylonischer Talmud, Avodat Zara 8b und dann auch in dem Traktat Sanhedrin 11.2, dass eben Prozesse nur im Tempel durchgeführt werden durften. Aber das konnten sie ja nicht, weil es nachts war. Darum gingen sie quasi inoffiziell in die Privathäuser. Aber der eigentliche Prozess wurde dort durchgeführt. Und das Urteil, das Todesurteil wurde dort gefällt. Also das war nur eine Farce. Und damit haben sie Gesetz 2 hier auf dem Blatt gebrochen. Und weiter, der Prozess durfte eben nur am Tag, nicht in der Nacht, nicht nach Sonnenuntergang durchgeführt werden. Damit haben sie das Gesetz in Sanhedrin 4.2 gebrochen. Und dann, vierter Punkt, kein Prozess durfte durchgeführt werden vor dem Morgenbrandopfer, das um die dritte Stunde dargebracht wurde. Das geht auch aus babylonischer Talmud Sanhedrin 4.2 hervor. Ja, die dritte Stunde ist 9 Uhr morgens, aber die sind gerade bei Sonnenaufgang, damit es Tag war, gingen sie in das Synedrium, in den Tempel. Aber auch das war illegal, denn das war noch vor dem Morgenbrandopfer um 9 Uhr. Haben sie auch dieses Gesetz gebrochen. Und dann weiter, der Schuldspruch darf erst am Folgetag gefällt werden. Aber die Evangelien zeigen, der Prozess und der Schuldspruch nachts außerhalb des Tempels, alles am 15. Nissan. Nicht wahr? Das war dann Freitag, immer noch vom Vorabend her, 15. Nissan, der Tag, an dem man eben abends das Passahlamm isst. An diesem selben Tag, an dem er das Passahlamm isst, der 15. Nissan, wurde Herr Jesus, das wahre Passahlamm, gekreuzigt. Ja, und sie haben also nicht den Folgetag abgewartet. Dann sechstes Prinzip: Es darf kein schnelles Vorgehen geben. Das findet man bei einem der größten Rabbiner des Judentums, Moshe ben Maimon, in seinem Buch über Sanhedrin, Sanhedrin 20,7. Es darf kein schnelles Vorgehen geben, aber wir werden sehen, das war ein kurzer Prozess. Dann, siebtes Gesetz, der Beschluss darf nicht vor einem Festtag gefasst werden. Nach dem babylonischen Talmud, Sanhedrin 4,1. Aber der 15. Nissan, das war ja das Passa, selber ein Festtag, aber gerade vor dem Schabbat, der dann folgte. Der nächste Tag war ein Wochensabbat und vor einem Festtag darf man nicht. Aber was haben sie gemacht? Haben sie auch dieses Gesetz gebrochen. Die hätten das alles anders organisiert. Aber dadurch, dass der Herr eben an diesem Passahabend Judas aufgedeckt hat mit den zwei Zeichen, waren die in Zugzwang. Und die haben wirklich überstürzt gehandelt. Und wirklich eins nach dem anderen ging schief. Das muss man so sehen. Und dann weiter, Punkt 8. Eine Hinrichtung darf nicht an einem Festtag ausgeführt werden. Das findet man in babylonischer Talmud, Sanhedrin 35a. Aber die Hinrichtung fand eben am Passa, am Freitag, den 15. Nissan statt. Und Punkt 9, man muss mit Entlastungszeugen beginnen. So findet man das in BT Sanhedrin 4,1 und 33a. Aber wir werden gleich sehen, es gab überhaupt keine Entlastungszeugen. Ja, jetzt schauen wir uns das genau an. Vers 59. Liest uns Christian bis 68.
Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen: Dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester sagte zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert! Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Dann spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug?
Danke. Es ist ganz knapp und kurz beschrieben. Aber diese Konzentration, da muss man die liberalen Theologen wieder enttäuschen. So etwas kann nicht irgendjemand am Schreibtisch erfunden haben, der sogar so von den Ereignissen entfernt war. Weil alles, was wir da haben, ist ein so fokussiert ausgewähltes Konzentrat. Nicht wahr? Wir haben zuerst gesehen in Vers 58, dass Petrus, der ja auch geflohen war. Nun wieder Mut fasste. Und er folgte ihm von Weitem bis zu dem Hof des Hohen Priesters. Und dann ging er sogar hinein. Im Johannesevangelium, in der Parallelstelle, sehen wir, dass auch Johannes hineinging. Und er hat eben eine Beziehung zur hohenpriesterlichen Familie. Darum war das ihm möglich. Und er hat das ermöglicht, dass Petrus auch in den Vorhof kam. Aber damit hat er dieses gefährliche Terrain geöffnet, wo der Glaube von Petrus schwer geprüft wurde. Und er hat in dieser Prüfung völlig versagt. Aber der Herr hat einen Plan damit. Das wissen wir. Das haben wir schon betrachtet. Und darum wiederhole ich das nicht mehr. Aber sehen wir, er geht da hinein. Warum wollen die zwei reingehen? Ja, Sie wissen, jetzt kommt es zu einem Prozess. Und was muss beim Prozess im Judentum zuerst geschehen? Nun, das ist Punkt 10 hier auf dem Blatt. Zeugen zugunsten des Angeklagten müssen aufgerufen werden. Babylonischer Talmud, Sanhedrin 4,1 und 33a. Ja, so müsste es beginnen. Aber da müssen auch Zeugen da sein. Und darum war es für Johannes wichtig, dass Petrus auch reinkommt. Ein einzelner Zeuge kann nicht vor Gericht aufstehen, sagt 5. Mose 19, Vers 15. Mindestens zwei, besser drei Zeugen. Und so waren die bereit. Aber sie wurden nicht aufgerufen. Die blieben draußen. Die holte man nicht in den Palast hinein. Es gab dann noch einen Kontakt zwischen Petrus und dem Herrn, aber da war dann der Prozess schon vorbei. In Lukas 22, als der Prozess vorbei war, das Todesurteil von Kaiaphas gefällt worden war, geht die Türe auf und die Augen des Herrn Jesus treffen die Augen von Petrus, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Und dann geht er weinend weg. Aber schon dramatisch. Der Herr in der größten Bedrängnis. Aber sein Herz ist da für Petrus. Immer, immer zugänglich. Ja, aber das müssen wir sehen. Das ist ganz dramatisch, dass da nur einfach angedeutet wird. Er ging da in den Vorhof. Aber das hat eine ganz besondere Bedeutung. Auf dem jüdischen Hintergrund eben, es müssen zuerst Zeugen, die etwas Positives aussagen könnten, aufgerufen werden. Und offensichtlich im Sanhedrin war Nikodemus nicht dabei. Nikodemus war nämlich einer der Obersten. Johannes 3, Vers 1. Es war ein Mensch, ein Oberster, und er ging nachts zu dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus hat mit ihm über Wiedergeburt gesprochen. Und das hat wirklich das Herz von Nikodemus schließlich geöffnet, sodass er zum Glauben an den Messias kam. Aber er war bei diesem Prozess nicht dabei. Die wussten natürlich auch, dass man den nicht reinholt, wenn sie jetzt schnell gehen musste. Das war ja alles überstürzt. Aber da heißt es doch, das ganze Synedrium, Vers 59. Ja, also alle, die da im Synedrium beieinander waren, das heißt nicht alle 71, es mussten mindestens 23 da sein für einen Prozess. Also nicht 71. Aber alle, die da waren, die haben falsches Zeugnis gesucht. Aber das macht klar, Nikodemus war nicht da. Und auch dieser Ratsmann, Josef von Arimathea, einer der höchsten Priester, der war auch nicht da anwesend. Und so sind eigentlich nur solche da, die gegen den Herrn sind. Aber das war natürlich alles ein abgekartetes Spiel. Das wurde ja alles eben schnell in dieser Nacht entschieden, nachdem eben unerwartet Judas das getan hat, was der Herr ihm noch schnell sagte: Was du tust, tue schnell. Da ging die Nacht hinaus. Und so kam es also, Vers 59, die hohen Priester, oder besser die führenden Priester, aber und das ganze Synedrium suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Ja, also nicht die positiven Zeugen, sondern nur die schlechten Zeugen suchen sie. Aber weil alles eben so übereilt war, die waren völlig überfordert. die waren nicht organisiert und die haben die Zeugen gar nicht beieinander. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Aber dann wird erklärt, zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen. Dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in 3 Tagen aufbauen. Wenn man das vergleicht mit Markus 14, 58, können wir das kurz aufschlagen. Da sehen wir, wie eindrücklich die Evangelien einander ergänzen. Markus 14, 58.
Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist.
Ja. Merkt man das Problem? Die sagen hier, Jesus von Nazareth hat gesagt, ich werde diesen Tempel abbrechen. Und da in Matthäus 26 wird gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen. Nun schauen wir auf den Blatt. Punkt 11. Die Richter müssen bei einem Prozess um Leben und Tod traurig sein. Wenig essen und kein Wein trinken. So steht das im babylonischen Talmud Sanhedrin 5,5. Aber in Markus 14,11 liest man, sie aber freuten sich, als sie es hörten, als Judas kam, um den Verrat anzukündigen, und versprachen ihm, Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Also, die haben sich sogar gefreut auf diesen Prozess. Und das darf nicht sein, haben sie dieses Gesetz gebrochen. Aber dann Punkt 12. Richter müssen dem Angeklagten mit Achtung begegnen. So erklärt das Moshe ben Maimon in Sanhedrin 25 in seiner Schrift. Und wir werden sehen, wie der Herr mit Misshandlung und Spott überschüttet worden ist. Und jetzt Punkt 13. Alle dürfen entlasten. Aber nicht alle Richter dürfen belasten. Einstimmige Verurteilung führt zu Freispruch. Babylonischer Talmud, Sanhedrin 4, 1, 17a und dann bei Moshe ben Maimon, Sanhedrin 9, 1. Aber jetzt haben wir hier gelesen, die führenden Priester aber und das ganze Sinhedrium suchten falsches Zeugnis gegen Jesus. Das wäre der Grund gewesen, Freispruch. Warum? Ja. Wenn alle genau das Gleiche sagen, ein ganzes Gerichtsgremium, dann muss man vermuten oder an die Möglichkeit denken, dass die sich miteinander abgesprochen haben. Das geht nicht. Dem sagt man in der Juristensprache, da ist Kollusion geschehen, Absprache und das verfälscht alles. Aber eben, alle durften zwar entlasten, eben für den Angeklagten wird das Optimum eigentlich gesucht in dieser Art von jüdischer Rechtsprechung. Aber jetzt sehen wir da, das ist genau gegen ihre eigenen Gesetze geschehen. Und dann weiter, 14, die Zeugenaussagen müssen in Details exakt übereinstimmen. Babylonischer Talmud, Sanhedrin 5, 1 bis 3 und 40a. Aber wir sehen, in Markus 14, 56 lesen wir, denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn, aber die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und nun haben wir gelesen, hier in Matthäus 26, 61, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in 3 Tagen aufbauen. Aber in Markus 14, 58 wird bezeugt, er hat gesagt, ich werde. Und das ist nicht das Gleiche. Ob jemand das macht oder ob jemand das kann, ist nicht das Gleiche. Und darum war das für sie ungültig. Das hat nicht funktioniert. Und es ist so, warum wird genau das erwähnt? Die Römer interessierten sich nicht für religiöse Streitfragen. Also mit diesen Argumenten hätte man bei Pilatus nichts erreichen können. Aber damals hatten ja die Römer, nämlich seit dem Jahr 6 nach Christus, dem Sanhedrin die Befugnis über Todesstrafe entzogen. Also der Sanhedrin hat das Schwert nicht mehr. Und darum mussten die konnten zwar Prozesse durchführen mit Todesurteil, aber das musste ausgeübt werden von Rom mit der Schwertgewalt. Wie Römer 13 das sagt, der Staat hat das Schwert. Also mussten sie eben Argumente zusammenbringen, die Rom auch überzeugen können. Und es gab eine Ausnahme. Die Römer haben die Sensibilität des Tempels gesehen. Sie haben zum Beispiel gesagt, wenn ein Nichtjude die Frechheit hat und über die Zwischenwand der Umzäunung war die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Und da gab es Warntafeln, man hat solche gefunden, noch original, in Griechisch, und man hat sogar noch die Farbe drin gefunden, es wurde dann rot angemalt, die Buchstaben. Jeder Fremdstämmige, wenn er da über diese Zwischenwand hinweggeht, wird er selber schuld sein, wenn der Tod folgt. Und die Römer haben gesagt, dann dürfen die Juden die Todesstrafe anwenden, ohne Gerichtsverhandlung. Also im Zusammenhang mit dem Tempel. Das war ein ganz sensibles Thema. Und nun, wenn sie sagen konnten, da ist einer, der will den Tempel zerstören, dann war das für Rom relevant. Aber jetzt merken Sie selber, aber wenn einer sagt, ich kann den Tempel zerstören, das ist natürlich nicht das Gleiche. Wie jemand, der sagt, ihr werdet sehen, bald ist der Tempel am Erdboden gleich, weil ich das machen werde. Und darum wird das hier erwähnt, weil das von besonderer Wichtigkeit war. Viele falsche Aussagen wurden gesagt, aber dann wird erklärt, was. Und das bringt auch nichts. Und dann gehen wir aber weiter in Vers 62. Der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht? Was bringen diese gegen dich vor? Jesus aber schwieg. Genauso wie es in Jesaja 53 heißt von dem Messias. Schlagen wir das auf. Jesaja 53. Vers 7, Christian.
Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf.
Ja, jetzt schweigt der Herr. Und warum schweigt er? Weil es ja gar kein richtiger Prozess war. Das Todesurteil wurde schon längst verkündigt. Und zwar übrigens nicht erst an diesem Zeitpunkt, sondern in Johannes 11 sehen wir, dass der Hohepriester schon einige Zeit vorher dem Sanhedrin vorgeschlagen hat, es ist gut, dass einer für die Nation stirbt, also dass alle umkommen. Und da war eigentlich das Todesurteil war schon ausgesprochen vom obersten Richter, lange vor überhaupt den Prozess angestrengt wurde. Und auch das war völlig illegal. Übrigens, hier auf diesen Blättern, die ich ausgeteilt habe, habe ich 21 Verstöße, aber es gibt noch mehr. Also man muss nicht meinen, ich habe das jetzt vollständig gemacht. Und eines war eben, das Todesurteil durfte nicht schon vorher bestimmt sein. Es musste ein offener Prozess sein. Aber der Herr wusste, es ist kein offener Prozess. Und darum, wenn er argumentiert zu seinen Gunsten, nützt das nicht. Und so ging der Herr seinen Weg, weil er wusste, sein Weg sollte nach Golgatha führen, um uns zu retten. Und nun wird der Hohepriester, der genau weiß, was das bedeutet, dass er schweigt. Das macht ihn, das wühlt ihn natürlich innerlich auf und jetzt hat er eine Waffe, wie er einen Angeklagten zum Sprechen bringen kann. In 3. Mose 5, ab Vers 1, da geht es um das Schuldopfer und dort wird erklärt, wenn man die Stimme des Fluches oder die Stimme des Schwures hört und nicht redet, dann wird man schuldig. Das heißt, ein Richter konnte vor Gericht eine Person unter Schwur stellen vor dem lebendigen Gott. Und dann war man verpflichtet zu sprechen. Und nun wusste er, wenn ich das mache, er hat sich immer ans Gesetz gehalten, der Herr Jesus, dann wird er sprechen. Und so zwingt er ihn und sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus, das ist griechisch für hebräisch Messias, bist, der Sohn Gottes. Und sehen wir, der Herr Jesus spricht. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Und das ist die altgriechische Art zu sagen, jawohl, was du sagst, ist so. Das heißt nicht, das sagst du, aber nicht ich. Auf Deutsch geht das. Aber im Griechischen bedeutet, du hast es gesagt, jawohl. Das, was du gesagt hast, ist genau so. Ja?
Warum möchte man das eben gerade ernst erklären? Mit du hast es gesagt.
Ja, weil im, Deutsch, gesagt, im Deutschen sagt man das.
Klar, aber
wenn du mir was sagst, dann kann das schnell mal kommen, dass ich sage, das sagst du, Carlo. Ja, so sprechen wir miteinander, nicht wahr? Aber im Griechischen bedeutet das, und das kannst du auch bei Blas de Brunner, eine der Standardgrammatiken, die kennst du ja, kannst du das nachlesen. Ja, das ist also wichtig. Der Herr bestätigt, jawohl, ich bin der Messias, der Sohn Gottes. Und dann erklärt er, aber jetzt wird es so sein. Und das sagt er diesen Richtern, die ihn verworfen haben, dass sie das einmal sehen werden, dass er kommen wird als der Menschensohn, das ist der Titel des Messias in Daniel 7, wenn er kommt auf den Wolken des Himmels als König der Welt, das werden sie einmal sehen. Das macht also klar, dass selbst die Verlorenen im Hades, die werden das mitbekommen, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Der Bezug zu Daniel 7, dort 13, 14, wo das Kommen des Menschensohnes gesehen wird, des Messias, in der Vision von Daniel. Und der Jesus sagt, und ihr werdet ihn zur Rechten der Macht sitzen sehen. Wenn man Macht hier zurückübersetzt auf Hebräisch, dann ist das Gvura. Gvura ist im Judentum ein Ersatzwort für den unaussprechlichen Namen Gottes. Yahweh wird im Judentum von Alters her im Alltag nicht gesagt. Nur am Yom Kippur hat der Hohepriester zu 10 Gelegenheiten den Namen Yahweh ausgesprochen. Und darum weiß man auch heute noch, wie der Name ausgesprochen wurde, weil wir aus den frühen Jahrhunderten unserer Zeitrechnung noch Umschriften haben mit griechischen Buchstaben. Das ist also nicht Jehova, sondern Yahweh, die richtige Aussprache ist. Nicht Yahweh. Yahweh ist ein hörbares H. Auf Hebräisch sehr wichtig. Aber eben das hörbare H auch. Und Yahweh hat man also möglichst vermieden, um diesen Eigennamen Gottes nicht zum Eiteln auszusprechen, wie das dritte Gebot sagt. Du sollst den Namen Yahwehs, deines Gottes, nicht zum Eiteln aussprechen. Aber da hat man dafür Ersatzwörter gebraucht, wie zum Beispiel Herr. In der Synagoge liest man jedes Mal, wenn Yahweh kommt, normalerweise Adonai, Herr. Und dann ist es so, man hat auch gesagt Himmel, Shamayim. Darum sagt im Gleichnis vom verlorenen Sohn, sagt der verlorene Sohn zu sich, ich will zu meinem Vater zurückkehren und ihm sagen, ich habe gegen den Himmel gesündigt und gegen dich. Gegen Shamayim, das ist Yahweh. Man hat auch den Ersatznamen gebraucht, Membra d'Adonai, das Wort des Herrn. Und in Johannes 1 wird dann genau das gebraucht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Jesus wird genannt, das Wort, das bedeutet, er ist Jahwe, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und man hat noch mehr Ersatzwörter gebraucht, aber zum Beispiel auch die Macht, Gvura. Und das braucht der Herr hier. Ihr werdet den Sohn des Menschen zu Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Die Reaktion des hohen Priesters, er zerreißt die Gewänder. Ha, hat der 3. Mose 21, Vers 10 beachtet. Er ist so entrüstet. Aber es ist eine gespielte Entrüstung. Liest du, Christian?
Vers 10.
Ja.
Und der hohe Priester unter seinen Brüdern, auf dessen Kopf das Salböl gegossen worden und der geweiht ist, um die heiligen Kleider anzulegen, soll seinen Kopf nicht ungepflegt lassen und soll seine Kleider nicht zerreißen.
Ha, das ist ein direktes biblisches Gebot, das er übertritt. Und, also wirklich, ein Irrtum ergibt den anderen, es ist ein Konzentrat. Darum habe ich das also auch hier auf dem Blatt aufgeführt. Und weiter. Er sagt, er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann müssen wir noch ein paar weitere Punkte anschauen auf dem Blatt. 15. Punkt. Man darf nicht aufgrund der Zeugenaussage des Angeklagten verurteilen. Das schreibt Moshe ben Maimon in Sanhedrin 4,2. Aber hier, der Herr wurde gezwungen zu sprechen. Bezeugt, ich bin der Messias, der Sohn Gottes. Und jetzt sagt er, so, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Grund, dass wir ihn zum Tod verurteilen dürfen. Aber da verurteilt er ihn aufgrund seiner Aussage. Und das darf man nicht. Warum nicht? Die Überlegung war diese. Es kann ja sein, dass ein Angeklagter eine Tendenz hat zu Suizid. Und da ist die Gefahr, dass er eben etwas sagt vor Gericht, das dazu führt, dass er sich nicht selber tötet, aber dass das Gericht ihn tötet. Und darum hat man gesagt, aufgrund von seiner Zeugenaussage geht es nicht, wir brauchen andere Zeugen. Ja? Aber genau das macht er hier. Also das war Punkt 15 auf dem Blatt. Und dann Punkt 16. Tatbestände müssen ganz genau und detailliert untersucht werden. Nach 5. Mose 13, Vers 14. Aber das war alles ein kurzer Prozess. Ja? Man wollte einfach einen Grund haben, um ihn zu töten. Dann Punkt 17. Der hohe Priester durfte kein Urteil fällen, bevor nicht die jüngsten Richter ohne Beeinflussung ihr Urteil geäußert hatten. Was macht er da? Er zerreißt die Kleider. Jetzt ist es allen klar, auch den Jüngsten im Sanhedrin. Ja, jetzt müssen wir sagen, er ist des Todes schuldig. Aber der Hohepriester durfte eben kein Urteil abgeben, nicht beeinflussen. Und zuerst mussten die jüngeren Richter gefragt werden. Damit die wirklich ihr Urteil echt vorbringen, also ihre Überzeugung. Und dann erst und schließlich kommt es zur Verurteilung. Also auch das, alles geht schief. Und wenn man denkt, das sind nur ein paar Verse, also dieses Konzentrat, was da eben bezeugt wird. Punkt 18, das haben wir gesehen, der hohe Priester darf seine Kleider nicht zerreißen. 3. Mose 21, 10. Und jetzt ganz wichtig, Punkt 19. Beim Tatbestand Todesstrafe für Lästerung muss der Name Jahwe ausgesprochen sein. Ausgesprochen worden sein. Ein Ersatzname ist nicht ausreichend. Babylonischer Talmud, Sanhedrin 56a. Aber der Herr hat gesagt, ihr werdet mich sitzen sehen zu Rechten von Gvura und nicht Jahwe. War illegal. Er hätte das Todesurteil nicht sprechen dürfen. Aber er macht es und beeinflusst alle Richter, sodass sie einstimmig sagen, jawohl. Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Und dann kommt diese schreckliche Sache in Vers 67, dann spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Und dabei wird Punkt 20 wichtig, Richter, die das Todesurteil gefällt haben, dürfen den ganzen Tag nicht essen. Sie müssen ja traurig sein. Aber die sind ja so eben darauf aus, ihn zu töten. Das freut sie, jetzt haben sie endlich den Punkt. Und wir erfahren dann in Johannes 18, 28, als die führenden Priester vor Pilatus waren, sagen sie, wir kommen nicht ins Prätorium rein, weil wir möchten das Passa essen. Und da sagen viele, ha, seht ihr, das Passa, das der Herr mit den Jüngern gegessen hatte, das war zu einem anderen Zeitpunkt, nicht zum offiziellen. Geht gar nicht. In 4. Mose 9 wird klar gemacht, wenn man das Passa verschiebt, ist man des Todes. Der Jesus hat das am richtigen Zeitpunkt gegessen. Kann man nichts daran ändern. Aber wieso sagen denn die in Johannes 18, wir möchten das Passa essen? Weil der Ausdruck Pessach auf Hebräisch bedeutet das Passalam, das man am 15. isst. Und am nächsten Tag, nach dem Morgenbrandopfer, legt man ein besonderes Friedensopfer auf, das nur Priester essen dürfen. Und das heißt auch Pessach. Auch in der Bibel, in 5. Mose 16, wo zum Beispiel vom Stier gesprochen wird. Den haben wir ja nicht als Passalam gegessen, aber Stier als Passa. Und das ist gemeint, dieses Passa-Friedensopfer am nächsten Tag. Aber die wollen essen. Und darum gehen sie nicht rein, weil wenn man in das Haus eines Heiden ging, war man rituell unrein, um das Pessach, also das Friedensopfer, zu essen. Also geht wirklich alles falsch, alles schief. Und eben, man muss ja mit einem Angeklagten liebevoll umgehen. Auch das war ein rabbinisches Gesetz. Und was tun sie hier? Sie entwürdigen den Herrn in schrecklichster Art und Weise. Und schließlich werden wir noch sehen, werden sie einen Mörder fordern, dass die Römer einen Mörder freilassen, damit er getötet wird. Aber hier auf dem Blatt, Punkt 21, ein Mörder wie Barabbas darf nicht geschont werden. Gemäß 4. Mose 35 und 5. Mose 19. Aber es ging wirklich alles daneben. Und so hat also Gott diese Menschen fallen lassen, weil sie nicht wollten. Und die haben sich immer noch mehr verstrickt. Nächstes Mal werden wir sehen, dann kommt die ganze Sache mit Petrus. Und der hat sich auch verstrickt. Aber im tiefsten liebt er den Herrn. Und darum hat der Herr ihn aus dieser Verstrickung wieder herausgeholt. Und dann werden wir auch sehen, wie das zu erklären ist. Der Herr sagt, wie das ist mit dem Hahnenschrei und wie Petrus ihn verleugnen wird. Wenn man die verschiedenen Evangelien zusammenbringt, haben wir echt ein Problem. Ja, wie war das? Ja, er hat ja schon, der Zeitpunkt ist ja da anders genannt als dort. Wir werden sehen, es geht alles wunderbar auf. Aber damit man auch noch ein bisschen Vorfreude hat für nächstes Mal.
Roger, kannst du vielleicht noch kurz sagen, ihm ins Gesicht ist bei mir in den Klammern. Warum? Bei Vers 67? Ich habe das in Klammern. Ihm ins Gesicht.
Ja, Moment schnell.
Also wo, wenn du kannst.
Also ob ich kann oder ich es tun werde. Also bei mir ist das nicht in Klammern. Und es ist auch kein Textproblem. Es ist nämlich im Mehrheitstext und im Minderheitstext genau gleich. Das gehört dazu. Gut, wollen wir doch hier schließen.